Ihr Lieben, zweimal im Jahr gibt es bei uns einen Gemeinde-Kennenlernkurs. Und wenn wir uns das erste Mal treffen in diesem Kurs, dann fragen wir immer, wie die Teilnehmenden zu Jesus gefunden haben. Und ihr glaubt gar nicht, was das für geniale Abende immer sind. Man kommt einander total nah, wenn man über die Dinge spricht, die einem ganz innerlich bewegen. Aber was wir dort auch hören, das führt jedes Mal dazu, dass wir staunen über unseren Herrn. In welcher persönlichen Art und Weise er jedem begegnet, ist faszinierend. Bei unserem vorletzten Kurs, da waren zwei junge Leute dabei. Die haben beide erzählt, dass sie jeweils aus einem nichtchristlichen Elternhaus gekommen sind, gar nichts mit Jesus zu tun hatten, an ihn überhaupt nicht gedacht haben, aber Jesus ist ihnen begegnet. In einer Weise, dass wir nur aus anderen Kulturen kennen, direkt und unmittelbar. Sie hatten Träume, der andere hatte irgendwie plötzlich in Gedanken Jesus gesehen. Und das hat die beiden jungen Leute dazu animiert zu sagen, wir müssen mal gucken im Internet, was wir über Jesus finden. Sie haben sich Predigten angehört. Dann haben sie versucht, die Bibel zu lesen. Und als nächsten Schritt haben sie gesagt, na irgendwie scheint das bei den Christen ja so zu sein, dass sie nicht allein rumwuseln. Wir gucken mal, ob wir Christen finden, Gemeinden. Und so saßen sie dann bei uns im Gemeinde-Kennenlernkurs. Diese Geschichte ist keine Einzelgeschichte. Zurzeit erleben viele Gemeinden genau so etwas. Und auch wir im Rahmen vom Kiezkaffee haben solche Erfahrungen, dass Menschen, die keiner auf dem Schirm hatte, kommen. Sie kommen, weil sie Fragen haben. Sie kommen, weil sie Jesus suchen. Manchmal können sie das gar nicht formulieren, aber dann sind sie da. Ich bin im Austausch mit einigen Pastoren dieser Stadt und ich höre das seit Monaten immer wieder. Menschen, die niemand auf dem Schirm hat, finden in die Gemeinden, weil sie Jesus suchen. Und das passiert in Berlin, Leute, in Berlin. In diesem Jahr, mitten unter uns. Ist es nicht genau das, wofür wir lange Zeit gebetet haben und auch noch beten? Dass Menschen ihr Herz öffnen, dass sie anfangen, nach Jesus zu suchen, dass sie auch Jesus finden können und erleben, dass ihr Leben plötzlich umgekrempelt wird und sie Perspektive, Hoffnung, ein Fundament haben. Ist es nicht das, wofür wir beten? Und ich denke, viele von uns beten dafür, haben dafür gebetet. Und manchmal, so geht es mir, dann betet man wirklich mit Freude und Erwartung dafür. Und andermal ist es eher mühsam, müde. Ja, Jesus, weil du es ja willst, deshalb bete ich jetzt. Wir haben gebetet. Und trotzdem, ihr Lieben, meine Beobachtung, hat sich in unseren Herzen ein Bild verfestigt. Die Menschen um uns herum sind für Jesus nicht offen. Der Boden hier in Berlin, in Deutschland, Europa, der ist so hart für das Evangelium. Wenn Einzelne Jesus finden, dann ist das ein richtiger Glückstreffer. Halleluja, wenigstens Einzelne. Und Alpha-Kurs ist genial dafür. Aber wenn wir ehrlich sind, glaube ich, empfinden wir Gemeinden eher als die Gemeinschaften der treuen Jesus-Nachfolger. Und wenn Gemeinde wächst in so einer Stadt wie Berlin, dann ist naheliegend, dass Christen ihre geistliche Heimat neu verorten. Wir haben gebetet und doch tief inhaliert, die Menschen um uns herum sind nicht offen für das Evangelium. Frag dich mal, was deine Sicht ist, ob du sagst, jo, genau, finde ich auch, total schwierig. Ich möchte heute sagen, dass ich das nicht mehr so zutrifft, das ist mein Empfinden, es trifft nicht mehr so zu. Wenn wir aufmerksam hinschauen und hinhören, dann werden wir relativ schnell merken, diese jahrelange tiefe Verunsicherung, die das Lebensgefühl prägt, und vermutlich noch weiter prägen wird. Die führt dazu, dass Menschen wieder fragen, gibt es irgendetwas, was in meinem Leben wichtig ist, was mir Halt gibt, was mir eine Perspektive erhält, auch wenn alles irgendwie sich verändert und ich nichts greifen und halten kann? Gibt es so etwas? Gibt es einen Sinn in meinem Leben? Ich habe Ende der 90er Jahre studiert, Mitte der 90er. Und ich kann mich noch so genau erinnern, die praktischen Theologen, das waren die, die uns auf den Pastorendienst vorbereiten wollten, die haben uns Studenten damals eingebläut. Die Sinnfrage hat als Anknüpfungspunkt für das Evangelium ausgedient. Es fragt keiner mehr danach, was für einen Sinn sein Leben hat. Also versuche nicht, jemandem zu erklären, Jesus ist der Sinn deines Lebens. Ende der 90er Jahre. In dieser Euphorie, der Ende des Kalten Krieges, diese Hoffnung, die Weltordnung wird neu aufgestellt. Und keine 30 Jahre später sieht alles ganz anders aus. Und die Frage wird plötzlich wieder wichtig. Was hat mein Leben für einen Sinn? Wenn alles ganz schnell zerbrechen kann, was bleibt eigentlich? Wenn ich nur die Perspektive habe, dass alles schlimmer wird, wofür lebe ich dann? Wenn ich mit dem, was auf mich einstürmt, gar nicht mehr umgehen kann, gibt es irgendjemand, der mich versteht? Die Frage nach dem Sinn wird von vielen wieder gestellt. Nur, dass sie nicht laut sagen, ich suche den Sinn des Lebens. Sondern es passiert eher im Stillen. Nicht auf den ersten Blick erkennbar, aber vielleicht auf den zweiten und dritten. Ihr Lieben, deshalb leben wir in einer erstaunlichen Zeit. Man kann viel über die Zeit sagen und jammern und sagen, auch ist das alles schlimm. Heute möchte ich mal eine ganz andere Sicht drauf haben. Wir leben in einer erstaunlichen Zeit, in einer spannenden Zeit. Was ist für eine Zeit, wenn Menschen wieder anfangen, Jesus zu suchen? Nach dem Halt des Lebens zu suchen? Eine Zeit, die mich an dieses Bibelwort erinnert, was Jesus uns als Gemeinde zur Ermutigung gegeben hat vor einigen Jahren. Jesaja 43. Siehe, ich wirke Neues, jetzt sprost es hervor. Erkennt ihr es denn nicht? Ich will einen Weg in der Wüste bereiten und Ströme in der Einöde. Zu Beginn meiner Predigt habe ich euch erzählt, wie Jesus 2025 in Berlin Menschen begegnet. In einer ganz direkten Weise. Mitten dort, wo sie sich befinden. In ihren Kämpfen, ihren Zweifeln. An den Momenten, wo sie ihr Leben aus der Hand legen wollen am liebsten. Und wie ihr Herz berührt und sie dann in Kontakt zu Christen und Gemeinden bringt. Und das Erstaunliche ist, das tut Jesus unabhängig von uns Christen. Weil er so sehr von Liebe erfüllt ist. Weil es ihn zu den Menschen zieht. Weil nur eins will, er will retten. Jesus tut das. Wenn ich sowas höre, dann bin ich immer auch ein bisschen beschämt. Und denke dann, oh Jesus, ich verstehe, was du mich fragen willst. Die Frage Jesu ist, und? Wo bist du? Hilfst du mir Menschen suchen? Bist du dabei? Ich glaube, das ist die Frage, die Jesus uns Gemeinden und uns als Kreuzkirche auch stellt. Wollt ihr mit mir Menschen suchen und sie finden? Seid ihr auch an meiner Seite? Kann ich auf euch zählen? Wynn hat gerade die Vision unserer Gemeinde angesprochen. Wer kann diesen einen Satz auswendig sagen? Immer mal Wiederholungstest. Noch höre ich nichts. Nicht alle gleichzeitig. Leuchtturm. Suchen. Also. Ja, wir kriegen das schon zusammen. Wir kriegen das schon zusammen. Wenn Klaus das mal an die Wand ran schmeißt, ich glaube, dann steht das da genau. Als ein Leuchtturm in unserem Umfeld wollen wir Menschen suchen, willkommen heißen und für Jesus begeistern. Im Leitungskreis beten wir regelmäßig über diese Vision. Und unsere Frage ist immer, Jesus, wie kommen wir dahin? Wir wollen dorthin. Was möchtest du mit uns? Und etwas, was uns auf dem Herzen liegt, und ihr habt es gemerkt, das ist genau dieser Punkt, dass Jesus uns locken und einladen möchte, mit ihm Menschen zu suchen. steht ja da drin als erstes von diesen drei Akzenten. Und deshalb wollen wir in den kommenden Monaten immer wieder darauf eingehen und darüber nachdenken, dafür beten, aber wir wollen es nicht zu unserem Thema machen, sondern unsere Erwartung, unser Gebet ist, dass Jesus uns da berührt und abholt, wo jeder von uns steht. Dass das, was wir vielleicht an Erfahrungen, an Ängsten, an Vorsichtigkeiten in uns tragen, er mal so uns aus der Hand nehmen kann. Und wir in unserem Umfeld mit unserer Art und Persönlichkeit mutig und frei werden. Das ist unsere Hoffnung und unser Gebet, dass Jesus etwas tut unter uns. Themen haben wir viele. Themen beschäftigen uns immer. Wir suchen die Kraft Jesu, die Leben verändert. Er mit uns und wir mit ihm Menschen suchen. Das ist auf unserem Herzen im Leitungskreis und das möchten wir gerne auf das Herz der Gemeinde legen. Und suchen, ihr Lieben, das ist ja immer was sehr Aktives. Suchen ist nicht so die Haltung, ich warte mal ab, was kommt und gucke mal, was passiert. So nach dem Motto, oh ja, Jesus kann noch mehr Menschen in unsere Gemeinde führen, da bin ich gar nicht dagegen. Im Gegenteil, ich finde das super, soll er mal machen. Suchen ist immer etwas Aktives und etwas Zielgerichtetes. Ich mache mich auf, weil ich etwas vermisse, weil ich etwas gewinnen möchte, weil ich mich auf etwas freue, weil ich meinen Horizont weiten lassen möchte, weil ich Frucht sehen will. Ich mache mich auf. Darum geht es uns, dass wir uns aufmachen. Und das ist ein großer Schritt. Das ist ein Schritt, den müssen wir bewusst gehen wollen. Und vielleicht hilft es uns, wenn wir sagen, miteinander wollen wir ein Gebet immer wieder beten, wenn wir zu Hause unsere Stillzeit haben, wollen beten, Jesus, lass doch die, die dich suchen, uns finden und hilf uns zugleich, die zu finden, die dich schon suchen. Jesus, lass die, die dich schon suchen, uns finden und hilf uns, die zu finden, die dich suchen. Menschen suchen, das ist das Thema der Predigtreihe. Heute wird es grundsätzlicher. Letzte Woche hat Heiko schon einen Teaser sozusagen gegeben für die Predigtreihe. Heute möchte ich gerne noch mal etwas grundsätzlicher nachdenken. Und zuallererst möchte ich euch allen mal die Angst nehmen. Am Ende dieser Predigtreihe werden wir nicht mittwochs und samstags alle zusammen, jeder auf einer Kiste auf dem Kranholmmarkt, während des Markts stehen und predigen. Also wenn drei oder vier das von uns gerne tun und das auf dem Herzen haben, dürfen es gerne tun. Aber das ist nicht die Erwartung. Es ist nicht die Erwartung, dass jeder von uns das Evangelium predigend, überall wo er ist, von sich gibt. Sondern dass wir aufmerksam und sensibel werden. Dass wir darauf achten, dass wenn der Herr uns Menschen über unseren Weg schickt, die er schon vorbereitet hat. Dass wir darauf vertrauen, dass Jesus in uns leuchtet durch unsere Art, durch unsere Blicke, durch unsere Gesten, durch unsere Worte, durch unser Gebet, unser Zupacken, durch unsere Freundlichkeit, Geduld, dass Jesus durch uns leuchtet. Dass das in unser Herz fällt, wir sind nicht zuerst für uns selber da, sondern wie es Paulus mal sagt, wir sind Botschafter Gottes. Also Botschafter haben schon eine ganz schöne Autorität. Die sprechen für ihr Land. Wir dürfen für Jesus sprechen, leben, lieben. Darauf wird es hinauslaufen. Letztlich auf die Frage, wie kannst du in deinem Umfeld und wie können wir als Gemeinde diesen Auftrag Jesu lieben, damit fängt es ja an, und leben. Geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch gelehrt habe. Ich möchte mal einen Schritt zurückgehen und die Frage stellen, warum eigentlich sollen wir denn Menschen suchen? Weil Gott von einer großen Sehnsucht erfüllt ist. Gott hat alle Menschen ins Leben gerufen, weil er mit ihnen einer persönlichen, einer vertrauten Beziehung leben will. Gottes große Sehnsucht ist, dass alle 8 Milliarden oder wie viele es sind, ihn doch erkennen mögen. sie doch mit ihm leben können. Gottes Herz ist so unverstellbar groß, dass jeder, wirklich jeder darin einen Platz finden kann. Deshalb schreibt Paulus auch in dem Text, den Win gelesen hat, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wenn ihr den Text noch im Kopf habt, dann werdet ihr noch wissen, Paulus begründet damit eine Aufforderung zum Gebet. Er sagt, ich ermahne euch, dass ihr vor allen Dingen Gebet, Fürbitte, Flehen, Danksagung für alle Menschen vor Gott bringt. Gebet für alle Menschen? Wow. Für alle 8 Milliarden? Mit anderen Worten, es soll kein Mensch über diesen Globus gehen, der ohne Gebet ist? Ist das machbar? Kann man so leben als Christ? Also wenn ich so durch die Straßen gehe, dann geht es mir manchmal so, dass ich bei Menschen, die mir entgegenkommen, wenn ich sie denn wahrnehme, auch so ein Empfinden habe, wie es ihnen geht. Und dann bete ich kurz für sie oder segne sie und sage dann, Jesus, ich lege deinen Namen auf diese Person, auf das Leben dieser Person. Reicht das? Hat mein Paulus das für alle Menschen beten? Reicht das schon? Gelegentlich für eine Person? Nun, ich glaube, Paulus will eines nicht. Er möchte uns nicht etwas sagen, was uns in die Knie zwingt, wo wir sagen, schaffen wir hier nicht, kriegen wir nicht hin. Er möchte uns gar nicht frustrieren, sondern das, was Paulus hier ausdrückt, betet doch für alle Menschen. Er will unseren Blick weiten auf dieses große Herz Gottes, wo Tatsache alle Menschen einen Platz drin haben. Gott sieht und kennt jeden Menschen von diesen 8 Milliarden. Jeden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir das schon nicht mal vorstellen, wenn ich mir so einen Straßenzug angucke. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kenne die Leute nicht, aber Gott kennt sie. Für Gott geht kein einziger von den 8 Milliarden in der Masse unter. Kein einziger. Der kennt ihren Namen, das sagt die Bibel. Und sie alle, sie sind seine geliebten Geschöpfe. Gottes großes Herz, das soll uns im Gebet beflügeln und Gottes großes Herz soll uns in Bewegung bringen, Menschen zu suchen. Nicht, weil wir das müssen, nicht, weil das in der Bibel steht, nicht, weil der Pastor das jetzt sagt oder der Leitungsgeist, sondern weil Gottes Herz so groß ist. Weil er dafür brennt und er lebt in dir und in mir. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, denn er hat sie alle geschaffen. Frage, wozu hat er sie denn geschaffen? Warum hat Gott uns Menschen geschaffen? Also ich bin tief davon überzeugt, dass Gott uns nicht geschaffen hat, damit wir seine Gebote erfüllen. In Klammern, die Gebote hätte es ohne uns ja auch gar nicht gegeben. Ich bin davon überzeugt, dass Gott uns auch nicht geschaffen hat, damit wir ihm sagen, wie toll er ist. Gott braucht unser Bauchpinsel nicht. Gott hat uns auch nicht geschaffen, damit wir alles richtig machen in unserem Leben. Sondern Gott hat uns geschaffen, um uns in seine Liebe hineinzuziehen. Denn Gott ist Liebe. Das hat Johannes geschrieben im Neuen Testament. Gott ist Liebe. Und das leuchtet uns ja nun unmittelbar ein, dass Liebe nicht für sich selbst existieren kann. Liebe sucht immer das Gegenüber. Liebe lebt in und von Beziehung. Liebe will sich verschenken. Gottes Wesen kann nur deshalb Liebe sein, weil er, der Vater, der Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist in einer vollendeten Harmonie und Liebe miteinander leben. Kannst du deshalb den Gedanken folgen, dass du aus einem einzigen Grund geschaffen bist? Nämlich, dass Gott dir an seiner ewigen Liebe Anteil geben will. Dass er dich, gerade dich, in diese Qualität von Beziehung einlädt, die Vater, Sohn und Heiliger Geist miteinander leben. Voller Wertschätzung, Annahme, Hingabe, Klarheit, Freiheit, Ehrerbietung, Schönheit. Kannst du den Gedanken denken, dass du geschaffen worden bist, weil Gott sich an dich verschenken will? Seine Beziehung zu dir, die Liebe vollkommen macht. Und kannst du das nicht nur denken, sondern für dich auch persönlich annehmen? Ahnen, wie wertvoll jeder einzelne Mensch für Gott ist. Und was uns persönlich gilt, was dir persönlich gilt, gilt jedem der 8 Milliarden. Jedem. Geliebte Geschöpfe Gottes, geschaffen für eine einmalige Liebesbeziehung zu ihrem Schöpfer. Und was geschieht nun, wenn du diese Liebe Gottes annimmst, wenn du dich damit berühren, erfüllen lässt? Kurz ausgedrückt, du willst ja nur noch eins, so lieben, wie es Gottes Liebe, so leben, wie es Gottes Liebe entspricht. Als ein Echo auf Gottes Liebe. Und da kommen wir an so ein Dilemma als Menschen. In unseren zwischenmenschlichen Beziehungen erleben wir das leider viel zu oft, dass Liebe so eine Art Belohnung ist. Das fängt ja schon in der Kindererziehung an. Wenn du artig bist, dann kriegst du das Eis. Und diese ganzen Mechanismen, die wir drauf haben, dass wir Liebe entziehen, um dem anderen deutlich zu machen, du hast dich so verhalten, wie es mich nervt. Wir haben das so tief inhaliert, dass Liebe ein Werkzeug ist, eine Belohnung ist. Und dann denken wir, wenn wir von der Liebe Gottes hören, irgendwo tief in unserem Herzen genau dasselbe. Denken dann, oh ja, Gott kann mich dann lieben, wenn ich alles richtig mache. Oder wenn ich es zumindest versuche oder wenigstens Ernsthaftigkeit ausdrücke. Nur dann kann Gott mich eigentlich lieben. Paulus in seiner Drastigkeit würde sagen, das ist totaler Quatsch. Totaler Quatsch. Weil bei Gott Liebe niemals eine Belohnung ist, sondern immer der Ausgangspunkt. Niemals eine Belohnung, sondern immer der Ausgangspunkt. Alles beginnt damit, dass er dich in seine Liebe hineinziehen will. Und es ist egal, wie du heute Morgen drauf bist, egal, wie dein Tag gestern war, egal, wie viel Last auf deinen Schultern sind oder was du alles an Mist verbockt hast, egal, wie du selbst dich nicht leiden kannst, ist völlig wurscht. Bei Gott ist Liebe nie Belohnung. Sie erreicht dich nicht, wenn du sagst, jetzt bin ich durchgestylt und richtig und klar. Sie erreicht dich genau dann, wenn du sagst, alle 5 von mir. Immer der Ausgangspunkt. Und deshalb, ihr Lieben, deshalb gilt diese Liebe Gottes unterschiedslos allen Menschen. Mag man kaum glauben, selbst dem nervigen Nachbarn oder dem launischen Chef oder unausstehlichen Bekannten soll es ja geben. Selbst den Menschen, von denen ich ernsthaft der Überzeugung bin, die haben nur wirklich keine Vergebung verdient. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Übrigens hat Paulus das so formuliert, weil das auch möglich ist. Er wollte keine Theorie uns weitergeben. Jesus hat am Kreuz für jede Schuld bezahlt, für jede. Und als er sterbend schrie, es ist vollbracht, da ist die Macht der Sünde zerbrochen für Zeit und Ewigkeit. Diese ausgestreckten Arme Jesu am Kreuz, das sind die Brücke zwischen uns Menschen und Gott. Und nichts muss mehr unvergeben bleiben. Keiner muss in Gottes Ferne leben. Keiner muss auf Vergebung verzichten, weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und auch das hat Paulus hier bewusst formuliert, Gott will es. Es ist kein Automatismus. Es wird nicht über alle ausgegossen, sondern zum Wesen der Liebe gehört es, dass sie abgelehnt werden kann. Dass man Nein sagen kann. Denn Liebe zwingt niemals. Sie übt niemals Druck aus. Sie bringt niemanden in Entscheidungsnot. Sie hat keine verborgene Agenda. In ihr gibt es nichts Kleingedrucktes. Liebe ist immer eine freiwillige Entscheidung meines Herzens. So wie es die freiwillige Entscheidung von Gottes Herzens ist, dich zu lieben. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Aber er achtet auch die Entscheidung, die du triffst, und die Entscheidung, die jeder Mensch trifft, den er fragt. Und manches Mal, ihr Lieben, das kennen wir auch aus unserem Leben, korrespondiert diesem großen Herzen ein großer Schmerz im Herzen Gottes. Über die, die ihn noch nicht kennen. Und die, die Nein sagen zu seinem großen Herzen. Ihr Lieben, wir leben in einer erstaunlichen Zeit. Das möchte ich nochmal festhalten. In einer Zeit, wo Menschen anfangen, nach Gott zu fragen, nach Jesus zu fragen. Und wir haben in der Schrift dieses Zeugnis, dass Gottes Herz groß genug ist, dass jeder seinen Platz in diesem Herzen Gottes finden kann. Darum ist die Frage, wollen wir mit Jesus zusammen Menschen suchen? Wollen wir uns in den nächsten Wochen auch innerlich auf den Weg einlassen und sagen, Jesus, du darfst gerne an meinem Herzen etwas verändern. Du darfst mich gerne aus meinen alten Gewohnheiten, aus meinen Befürchtungen, aus den Ketten der alten Erfahrungen freimachen. Weil ich eines möchte, ich möchte da sein, wo du bist. Und wenn du Menschen suchst, möchte ich an deiner Seite sein. Dann will ich es auch tun. Willst du mit dieser Bereitschaft mitgehen durch die kommenden Wochen? Ich glaube, der Herr würde sich sehr freuen. Amen. Lasst uns mal noch einen Moment der Stille haben und frag doch mal Jesus jetzt, was ist der Punkt, den ich heute von dir hören sollte? Was ist das eine, was du mir vielleicht nehmen oder was du mir geben willst? Und dann gehen wir miteinander in den Lobpreis.